Halleluja, danke Jesus dir dafür, für heute Morgen, für diesen Karfreitag Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir dich heute nicht als Verlierer, sondern als Gewinner und Sieger feiern dürfen. Jesus, du hast gesiegt und das Jesus-Sieg bleibt ewig ausgemacht. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Jesus stirbt als Sieger, nicht als Verlierer. Er stirbt nicht als Veränder, sondern als Vollender. Das ist unser Jesus. Und diesen Jesus möchten wir heute feiern. Weißt du, Karfreitag ist schon längst vorbei. Karfreitag ist schon längst passiert. Es ist vollbracht, hat der Herr ausgerufen. Und es ist das Wunder da. Jesus stirbt als Sieger. Ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder ist geschehen. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich bete Gott an und preise ihn. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Ostern. Weißt du, ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Ohne Kreuzigung, ohne Tod gibt es kein Ostern. Jesus starb und Jesus auferstand. Er kam leibhaftig auf diese Welt. Er lebte leibhaftig. Man konnte ihn berühren. Von ihm ging Kraft aus. Und Jesus starb leibhaftig. Und Jesus wird auch leibhaftig auferstehen. Und dieser Jesus wird auch leibhaftig wiederkommen. Halleluja! Preis dem Herrn! Ich möchte den Sieg Jesu preisen und rühmen. Gar Freitag ist nicht ein trauriger Tag, wo blitzt und donnert und wo die Welt untergeht, die Erde bebt und was weiß ich, was alles passiert. Gar Freitag ist ein Triumphtag für uns Christen. Jesus starb, Jesus auferstand und Jesus hat gesiegt. Der Löwe aus Juda hat gesiegt. Preis Gott. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Ostergottesdiensten hier. Morgen wird ein gutes Thema sein. Weißt du, die meisten Leute können mit dem Tod nichts anfangen. Die denken, mit dem Tod ist alles zu Ende. Der Tod ist nur, wir wechseln die Stuben. Von einem Raum ins andere. Von, ja, Helen Keller hat einmal gesagt, als sie war ja blind und taub, konnte nichts hören. Dann sagt sie, für mich ist das Tod nicht das Schrecklichste. Für mich, ich gehe von diesem Zimmer, wo ich jetzt bin, in einen anderen Raum und da werde ich sehen und hören. Halleluja. Das ist der Tod. Wir wechseln die Klamotten, wir ziehen das Sterbliche aus und wir ziehen die Unsterblichkeit an. Das ist der Tod. Und wir müssen vor dem Tod keine Angst haben. Weißt du, die meisten Leute haben Angst vor dem Tod. Der Tod ist die einzige Realität auf dieser Welt. Weißt du, was sicher ist, ist ein Sterbetag. Du wirst sterben. Gott hat gesetzt, einen Tag zu sterben. Dann aber stehen wir vor Gott. Und dann leben wir. Ich bin mit dem Tod aufgewachsen. Als Junge, mein Opa hat zu Hause, bei uns zu Hause musste man den Sarg zu Hause haben. Also der Älteste musste sich vorbereiten auf das Sterben. Und wir hatten unter der Treppe einen Sarg. Und ich bin oft in diesem Sarg gespielt, habe Versteck gespielt. Und der Opa hat sich auch ab und zu mal reingelegt und sagt, ich passe noch rein. Verstehst du? Ich passe noch rein. Der hat den Sarg nicht benutzt. Der ist erst in Deutschland gestorben mit 94, 95 Jahren. Weißt du? Aber man hat sich auf den Tod vorbereitet. Für uns war der Tod eine Realität. Nichts anderes. Geboren werden und sterben. Das gehört zum Leben. Und dazwischen ist unser Leben. Dieser Strich von Geburtstag bis zum Todestag. Aber ich weiß, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Er starb für mich. Das Leben starb für mich, damit ich lebe und ja ein siegreiches Leben habe. Jesus stirbt als Sieger. Das ist meine Botschaft heute. Morgen wird das Thema sein, auch der Tod ist ein Werkzeug Gottes. Die meisten verstehen nicht. Der Same, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es aufersteht. So, wir müssen diesen Weg gehen, damit wir erfolgreich sind, damit wir unsere Siege feiern können, damit wir mit Christus triumphieren, damit wir unsere Krankheit hier lassen und unsere Gesundheit auflebt in uns. Verstehst du? Deshalb ist das Tod. Der Tod ist da. Macht euch keine Sorgen. Ich werde über die nächsten paar Tage über den Sieg Jesu Christi predigen. Ostern, Jesus ist wirklich auferstanden, ist wahrhaftig auferstanden. Dann am Mittwoch, der 19. April, 16 Uhr, Gott will dich entrücken. Ich bin entrückt, bevor ich entrückt werde. Manche glauben es nicht, manche denken, ich bin verrückt. Ich bin verrückt und ich bleibe verrückt und ich lebe als Verrückter. Verstehst? Ich lebe mein Leben, ich lasse mein Leben nicht stören von ein paar Verrückten. Versteht ihr, was ich sage? Vielleicht auch nicht. Nein, ich lasse mich nicht stören von Leuten, die nur materialistisch denken. Das Leben ist nicht nur Materialismus, nicht nur Arbeiten, Schuften. Weißt du, das Leben ist viel mehr. Gott hat mich, weißt du, Gott, der Teufel bringt manchmal uns auf Nebengleise. Und der Teufel hat mich vor Jahren in Stuttgart durch irgendwelche Läuse und Flöhe, geistliche Flöhe und geistliche Läuse auf die Nebengleis gebracht. Weißt du, dann habe ich angefangen eine Firma und ja, war sehr erfolgreich, eine sehr erfolgreiche Firma. Davon profitiert auch heute ihr, manche von euch noch ein bisschen gehabt und gegründet. Ich habe also nicht gewusst, was 1000 D-Mark damals sind, wusste ich nicht gar nicht, was es ist. Verstehe ich jetzt. Nachher habe ich hinterher gemerkt, als ich dann wieder in vollzeitigen Dienst für den Herrn Jesus kam, wusste ich, was 10 D-Mark sind. Das ist nur nebenbei. So, ich wusste es nicht. Und dann hat Gott mir ein Bild gezeigt. Weißt du, Johannes, ein Traum habe ich gehabt. Du wirst gemästet wie eine Sau. Und ich werde gemästet. Und dann hat eine Stimme gesagt, und an Weihnachten wirst du geschlachtet. Und da bin ich aufgewacht, habe ich gedacht, nein Gott, ich lasse mich nicht von diesem Materialismus, von diesem vergänglichen Zeug, von Geld und Arbeit und so weiter messen. Ich habe 2 Gemeinden betreut, habe 17 Stunden am Tag gearbeitet und alles Mögliche. Und habe gemerkt, du, Arbeiten ist nicht alles. Da gibt es noch viel mehr. Und dann habe ich meinen Dienst in Stuttgart aufgegeben. Dann habe ich meinem Vorsteher gesagt, ich möchte versetzt werden. Ich möchte wieder aus der Arbeit, aus dem Geschäft rauskommen. Kam nicht so schnell raus, aber ich kam raus. Und dann habe ich mich nach Heilbronn versetzen lassen. Und dort fing ich dann eine kleine Gemeindearbeit an aufzubauen und so weiter. Und mit kleinen Stücken. Und ich merkte, tut das Leben es mehr, als nur gemästet zu werden, gefüttert zu werden, abgefüttert zu werden, bedient zu werden und schönes Leben zu haben. Wir haben 3 Büros gehabt. Weißt du, da muss ich noch kommen und sagen, das muss gemacht und das muss gemacht werden. Und es wurde auch gemacht. Aber das ist nicht das Leben. Ich will nur sagen, weißt du, ich bin entrückt worden. Plötzlich bin ich aufgewacht und habe gedacht, nein, ich lasse mich nicht messen und ich lasse mich nicht schlachten. Und ich lebe heute noch, bis heute lebe ich. Und das sind schon Jahre, Jahrzehnte, fast ein Vierteljahrhundert. So, das Thema die kommende Woche werden sein, du stehst vor deiner Erlösung. Dann das nächste Thema wird sein, Gott gibt dir ein neues Image. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Halleluja. Und ich bin dankbar Gott für alles, was in unserem Leben passiert. Jesus ist Sieger, Jesus stirbt als Sieger, damit wir leben, damit wir nicht verenden, sondern damit wir unser Leben vollenden. Vollenden. Lob und Dank. Halleluja, praise Gott, ich danke dir für diesen Tag und ich segne diesen Tag und lass diesen Tag einen guten Tag werden. Herr, lass das sie wirklich, dass wir begreifen, was Karfreitag wirklich ist, was es bedeutet. Du bist für uns in den Riss getreten, du hast den Tod aufgehalten und den Tod verwandelt und umgeändert und du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Amen, praise Gott. Jesus hatte wenig Zeit. Als er hier auf dieser Erde war, 35 Jahre, maximal 33, ist er wahrscheinlich alt geworden. Er war unverheiratet, hat keine Kinder gehabt, war bettelarm, war ein Handwerker, musste schwer arbeiten, hobeln und mit der Axt arbeiten. Und du musst wissen, damals gab es kein Sägewerk. Verstehst du? Und jedes Brett musste extra mit der Hand gesägt werden. Wenn du das mal gesehen hast, wie man als Einheimischer arbeitet, ohne Sägewerk, so. Nach seinem Tod hinterließ er keine Aufzeichnungen, keine Organisationen, keine Kirche und kein Land und kein Tempel und keine Gemeinde und nicht mal ein Bethaus hat er zurückgelassen. Nix. Er ging von dieser Welt. Und deswegen kann er auch nicht irgendwie große Dinge vorweisen. Er hat kein Buch geschrieben, kein Lied gedichtet, keine Armee aufgestellt. Jesus hat nichts gemacht. 33 Jahre hat er gelebt. Ein paar Mannequins, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was er unterrichtet, und selbst die haben nichts getaugt, richtig, verstehst du, wenn du genau das nimmst. Einer von ihnen war ein Teufel sogar. Weißt du, als ich das die Tage gelesen habe, Jesus erwählte 12 und einer von ihnen war ein Teufel. Jesus hat sogar den Teufel erwählt. Kannst du das fassen? Verstehst nicht, lass es bleiben. Verstehst du, er hat einen Teufel erwählt. Auch der Teufel ist ein Erwählter Gottes. Verstehst du das? Der Teufel. Ja. Und nach seinem Tod, er ging von dieser Erde, er kam, um zu sterben als Opferlamm. Ich werde nie vergessen, ich bin in Italien auf dem Campingplatz mit meinem Wohnwagen, bin der Einzige auf dem Campingplatz, weil da Hochwasser war, geregnet hat und geschüttet hat, Hunde und Katzen, wie die Engländer sagen. Und dann war ich dort und dann kam der Wirt, der Gast, der Campingplatzverwalter und sagt, Colomb. Ich habe gedacht, was soll das? Columbus, was heißt denn das eigentlich? Colomb. Dann habe ich im Wörterbuch nachgeguckt, was Colomb heißt. Er hat für uns ein Colomb gemacht. als ein Lamm gebacken und wir sollen mit ihm zusammen das Lamm essen. Und dann war es ein schönes Vers, in dem Hochwasser, in der Katastrophe, da kam sogar noch eine Kuh, wurde auf dem Campingplatz gespült durch das Hochwasser vom Berg herab und dann essen wir unser Kolomb, unser Lamm. Würdig ist das Lamm, Halleluja. Er hat sein Leben gegeben, er wurde geschlachtet für dich und mich, auf das wir leben und volles Genüge haben. Und wir aßen in diese ekligen Gegend, in dieser Hochwassergegend, wo Steine und Geröll da runtergespült worden sind. Jesus kam, um uns die Wende zu bringen. Und er hat in der Weltgeschichte eine Wende ausgelöst. Wir schreiben heute, 2017, nach Christus. Weißt du, die Kommunisten und Atheisten früher in der DDR, die haben geschrieben AD nach unserer Zeitrechnung. Aber wir schreiben nach Christus. Halleluja. Egal, ob das stimmt oder nicht stimmt. Das stimmt nicht ganz, aber trotzdem nach Christus. Und in unser Leben heute, wenn du dein Leben anschaust, dein Leben sieht anders aus nach Christus. Dein Leben vor Christus und dein Leben nach Christus. Es ist ein Unterschied. Und es muss einen Unterschied geben. Und wenn es keinen Unterschied gibt, dann wehe dir. Dann pass auf, dass da nicht was Schlimmeres passiert. Jesus kam und hat in der Weltgeschichte so vieles ausgelöst. Die Auferstehung Jesu Christi ist besser bewiesen als die Existenz von Julius Caesar. Was weißt du von Julius und Romeo und Romia? Verstehst du, was weißt du von dieser Geschichte? Nur Überlieferung. Bewiesen ist gar nichts. Aber die Auferstehung Jesu ist x-mal bewiesen. Lies 1. Korinther 15. 500 Zeugen sind sogar da. Jesus 500 Leuten auf einmal erschienen. Dem Jakobus, seinem eigenen Bruder, ist er erschienen. Den anderen Aposteln, den Jüngern, den Frauen ist er erschienen. Seine Existenz ist bewiesen. Und wäre sie nicht bewiesen, weißt du, würde das bis heute nicht mehr existieren. Aber es ist bewiesen. Jesus lebt. Er starb als Sieger. Er starb als Überwinder. So war Jesus. Weißt du, Julius Caesar hat den Spruch ausgeprägt und hat gesagt, ich kam, ich sah, ich siegte. Und Jesus, er kann sagen, ich kam, ich sah das Elend der Menschen und so weiter, die ganze Not, die Krankheit und so weiter. Und er sah die Besessenen und er sah die Gequälten, Geplagten, die armen Bettler. Er siegte und er ging und hat uns den Sieg zurückgelassen. Halleluja. Was hat der Caesar uns zurückgelassen? Nur ein Chaos. Was lassen uns die Politiker zurück? Chaos. Was lassen uns die ganzen Tyrannen zurück? Chaos. Machen große Sprüche, versprechen Himmel auf Erden. Wenn ihr dran denkt, was der Herr Trump alles versprochen hat, und heute ist von dem, was er versprochen hat, null und nichts. Das hat er alles revidiert und alles verändert und tut so, als wenn er gar nichts gedacht und gesagt hätte. Vergiss den ganzen Schmarrn der Politiker. Jesus, er kam und siegte und er ging und hat uns den Sieg zurückgelassen, hat die Menschen gesegnet. So, er kam, um etwas zu vollbringen. Er kam, etwas zu tun, was niemand tun kann. Was nie möglich gewesen war, irgendeinen Menschen zu vollbringen. Er kam und hat den Tod besiegt. Besiegt. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Jesus hat besiegt. Halleluja. Er hat den Tod besiegt. Sterben, was ist das? Sterben ist, weißt du, nicht der Tod ist das Schlimmste. Die Angst vor dem Sterben ist das Schlimmste. Davor haben die Leute die Angst. Nicht vor dem Tod. Der Tod ist was liebt. Wenn der Tod kommt, weißt du, da bist du weg. Deine Luft bleibt stehen und dein Atem bleibt stehen, dein Herz bleibt stehen. Weißt du, da plötzlich, du spürst nichts. Aber die Angst davor, was kommt jetzt? Und wir müssen, wenn wir Jesus Christus kennen, keine Angst haben vor dem, was kommt. Wir haben schon drüben einen, der uns erwartet. Der winkt uns schon mit dem Blumenstrauß und winkt uns mit der Hand und sagt, komm heim, komm heim, komm heim. Ich erwarte dich am kristallenen Meer. Wenn du dieses Mal begreifst, was es bedeutet, ich werde erwartet. Ich werde erwartet, er kam. Und hat vollbracht, wozu niemand fähig war. Keiner konnte den Tod bisher besiegen und sagen, Schluss damit. Man konnte, wie Sokrates, den Becher trinken, tapfer trinken. Man kann tapfer sein, in den Tod gehen. Und, was weiß ich, sich das Leben nehmen, zum Fenster rausspringen. Sich das Leben beenden, das kann man. Das ist aber keine Tapferkeit. Da ist der Tod noch nicht beseitigt. Da kommen erst die Probleme. Er kam, um eine Heldentat zu vollziehen, eine Lawine auszulösen. Er vollbrachte sein Werk. Und dann ging er wieder und sagt, jetzt macht ihr weiter. Genau das ist, was Karfreitag ist. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht und sagt, und jetzt macht ihr an diesem Satz weiter. Du weißt ja, wie es in der Schule ist. Da sagt die Lehrerin einen Satz vor, oder der Lehrer einen Satz vor, und jetzt müssen wir an diesem Satz, an dieser Geschichte weitermachen. Und genau so machst du jetzt an dieser Geschichte der Sieges, des Triumphes Jesu einfach weiter. Er vollbrachte sein Werk und dann ging er wieder heim zum Vater. Jesus war nur für diesen einzigen Zweck da, um das Werk der Erlösung für dich und mich zu vollbringen. Und dann ging er heim und sagte auf Wiedersehen, Gott segne euch, macht weiter. Der Sieger hat die Pluspunkte für uns geschaffen und gemacht. Das Kreuz, der Tod, war für ihn eine große Gelegenheit, das hat er genützt. Wenn du die Evangelien liest, in den Evangelien liest du nicht viel von Jesus. Was erfährst du von Jesus? Überhaupt nichts. Nur seine letzte Woche, die sehr ausgiebig, ausgebaden und ausgetreten ausgeschmückt, von der Verhaftung und so weiter. All das, das ist die letzte Woche. In all den vier Evangelien ist die letzte Woche Jesu das Hauptthema. Die Kreuzigung und die Auferstehung. Und die Vorbereitung auf die Kreuzigung. Das Lamm, es beginnt mit der Taufe des Johannes. Johannes der Täufer legt als Sohn des eines hohen Priesters, legt auf das Lamm Gottes, Jesus Christus, die Hände. Nur er war berechtigt, kein anderer. Er legt die ganze Schuld des Volkes auf ihn und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und Jesus hat die ganze 3 Jahre, als er diente, die Sünden des Volkes getragen. Was waren die Sünden? Die Krankheiten, der Aussatz, die Blindheit, die Taubheit, die Besessenheit der Leute, die Lahmheit und die Dummheit der Leute. Das hat er getragen, erduldet. Leute haben ihn kritisiert, haben ihn bespioniert. Was? Da denke ich immer, da sitzen die Pharisäer mit dem Griffel und schreiben, was er da gesagt hat. Und dann haben sie ihn verraten. Und einer von ihnen war ein Teufel. Behaltet es im Auge, was ich sagen will. Einer von ihnen, der Judas Ischariot, war ein Teufel. Und das hat Jesus alles ertragen. Das Kreuz war eine Demonstration Gottes. Es war ein Skandal, ein Drama, ein Super-GAU. Am Kreuz hängt ein Schwerverbrecher. Jemand hat mir heute Morgen ein Bild geschickt von dem Gekreuzigten. Weißt du, Jesus hängt am Kreuz mit einem schönen Lendenschutz. Jesus war splitternackt am Kreuz, meine Lieben. Splitternackt. Verstehst du? Ja, weil die Schande, dass die Sexualität nicht gezeigt wird und alles mögliche. Jesus hing splitternackt am Kreuz, meine Lieben. Er hat alles gegeben. Er hat keine Schande und keine Schwach gekannt. Er hat gesagt, alles oder nichts. Das war Jesus. Hing wie ein Schwerverbrecher dort am Kreuz, obwohl er von keiner Sünde wusste. Pilatus sagt, ich finde nichts. Weißt du, Pilatus ist der Richter. Ist der Staat, ist die Justiz. Ich finde keine Schuld an ihm. Ah ja, er hat Gott gelästert. Und keiner weiß genau, wie er Gott gelästert hat. Er wollte Gott dienen. Du siehst, was der Teufel alles macht. Er unterstellt dem Heiland Sünden, die er gar nicht getan hat. Er wollte den Willen des Vaters tun. Hat den Menschen gut getan. Er hat keiner Fliege was getan, nur ein paar Schweinen. Aber sonst hat er, nicht mal den Schweinen hat er was getan. Die meisten Leute verstehen das nicht. Die unterstellen Jesus Dummheiten. Jesus hat keine Schweine in den Abgrund geschickt. Das war der Bauer. Der Bauer sagt, und was ist jetzt mit meinen Schweinen? Du hast mich frei gemacht, du hast mich erlöst. Was mache ich mit meinen Schweinen? Dann sagt er, lass sie in den Abgrund fahren. Jag sie davon, du hast damit nichts mehr zu tun. Wenn ich ein Kinobesitzer wäre und 6 Filme zeigen würde, wenn ich zum Heiland kommen und mich bekehren würde, würde der Herr Jesus zu mir sagen, löse deinen 6-Film-Lade oder deinen Porno-Laden auf. Verstehst du? Und genau das würde ich. Dann würde ich das alles zusammenpacken im Container und in den Müll fahren. Und genau das hat der Mann gemacht. Und jetzt unterstellen die Leute, ja, Jesus hat die Schweine runtergeschickt. Das Einzige, was Jesus getan hat, er verfluchte den Feigenbaum, er verfluchte Israel, Bild auf Israel. An dir soll hinfort keine Frucht mehr gesehen werden. Und das ist auch so gewesen. So, er nützte jede Gelegenheit, der ganzen Welt zu sagen, Gott liebt dich, Gott ist für dich, Gott vergibt, Gott erwartet dich im Himmel, dir, du Spötter, du Schächer am Kreuz, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das war Jesus. Jesus war total anders als die meisten religiösen Leute. Die religiösen Leute hätten dem Schächer nichts gegeben. Und weißt du, der Schächer war kein Verbrecher. Die meisten Leute sagen, das waren Verbrecher, das waren böse Buben. Nein, der Schächer, weißt du, was das heißt? Schächter. Der wollte Gott würdiges Opfer bringen. So wie es in der Bibel steht, das Opfer schlachten, so wie die Türken ihre Tiere der Schlachten ausbluten lassen und so weiter. Der Schächter. Und deshalb wurde der gekreuzigt, weil er die Tiere schächten wollte. Er wollte Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Die meisten Leute verstehen die Bibel nicht. Die lesen die Bibel, aber die lesen mit der Sonnenbrille der Kirche und der Religion. Und nicht des Geistes und des Glaubens. Also der Schächer, der wollte was rechts bringen, aber der landet am Kreuz. So wie Jesus. Er wollte auch das Rechte tun. Die beiden waren Schächter. Schächter, nicht Schächer. Das hat die Kirche nur draus gemacht. Schächer. Das waren gute Menschen, die wollen was Gutes für Gott. Und wenn du was für Gott, was Gutes willst, kommt der Teufel. Und der Teufel klagt dich an. Und der Teufel sagt, ja, was willst denn du da? So, nur nebenbei. Und Jesus sagt zu dem Schächter, du wirst mit mir im Paradiese sein, du hast das Gute gewollt. Gott weiß, was du willst und was du nicht willst, was du kannst und was du nicht kannst. Verstehst du mich? Verstehst du? Gott weiß. Und wir treffen uns im Himmel wieder. Halleluja. Die, die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne. Und der ganzen Welt sagt er, und jetzt pass auf, was Jesus der ganzen Welt sagt, ihr habt keine Schuld, ich vergebe euch alle Sünden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Jesus. Er stirbt als Sieger. Obwohl er Verbrecher, als Verbrecher dort am Kreuz hängt. Denn man wurde ja früher gekreuzigt, nur von Rom, also die Römer durften kreuzigen, nur Juden haben es gesteinigt. Die Römer kreuzigten, wenn man gegen den Kaiser rebelliert hat oder wenn man als Sklave weglaufen wollte. Das waren nur die zwei Gründe, warum man früher gekreuzigt wurde. So, Jesus hat weder das eine noch das andere getan. Er hat den Willen des Vaters getan. Gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott ist. So, und er vergibt den Menschen die Schuld, den Römern, den Juden. Weißt du, wir können jetzt nicht mehr sagen, ihr Juden habt Jesus gekreuzigt. Kein einziger Jude ist schuldig, denn das war der Wille Gottes. Dass der Judas Jesus verrät, war der Wille Gottes und Gott erwählte einen Teufel. Und Gott erwählte die Juden, damit sie das Werk der Kreuzigung vollbringen, Jesus ablehnen. Die sind erwählt gewesen von Gott. Diese Erwählung, du musst die Erwählung verstehen. Und was ist Jesus? Er vergibt ihnen. Weißt du, Gott hat ihnen die Schuld vergeben. Und nur der Einzige, der Gott, der diese Sünden vergeben hat, ist Jesus Christus. Und ich vergebe dir und gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Genau das ist die Lösung. Das ist die Antwort. So wie Julius Caesar, so kam auch Jesus. Er kam, er sah und siegte. Und er ging zum Vater und hinterließ uns den Sieg. Und jetzt heißt es, jetzt musst du auf dem Triumphwagen sitzen und sagen, Halleluja, ich habe gesiegt. Oh, Glory, Glory, Glory. Die meisten Leute wissen nicht, was Glory ist. Gloria und Victoria. Verstehst du, das ist Sieg. Auf dem Triumphwagen. Er hat gesiegt, er hat gekämpft. Weißt du, wenn unsere deutsche Mannschaft, egal ob die Hertha ist oder welche Leute es auch immer sind, wenn die gekämpft haben, weißt du, dann kommen die Leute nach Hause, wir haben gesiegt. 65.000 Leute haben nicht gekämpft. Die haben nur zugeguckt und zugegafft und nur zugejubelt. Gekämpft haben die 11 unten auf dem Rasen. Aber wir haben gesiegt. Und genau das ist mit Jesus Christus. Wir haben nicht gekämpft, aber er hat gekämpft. Die 12 Jünger, die Juden, die Israeliten, die dort waren, die ganzen Taten vollbracht haben und nicht vollbracht haben, die haben gekämpft. Und wir sagen heute, Halleluja, wir haben gesiegt. Weißt du, das Paradoxe, das Verrückte? Wir tun leid, die Leute, die da leiden und kämpfen. Wir tun die Leute, die in Auschwitz, Dachau und Mauthausen umgekommen sind. Weißt du, die Juden, was haben wir verbrochen? Was haben wir angetan? Dass wir jetzt leiden müssen als Gotteswörter. Was haben wir angetan? Nichts. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Schuld ist vergeben. Die meisten kapieren bloß nicht. Jesus kam, sah und siegte und ging zurück zum Vater und hinterließ uns den Sieg. Darum nannten die Christen Jesus Herr. Du, das war so was Verrücktes im Römischen Reich, im ganzen Römischen Imperium. Nur der Cäsar durfte sich Herr nennen. Aber die Christen nannten Jesus den Herrn, weil er gewonnen hat, die Schlacht. Er ist der Herr. Weißt du, Wenn du hier im Pergamonmuseum gehst oder irgendwo in römische Museen gehst und die Dinge betrachtest, da mussten die Christen, ganz besonders bei Diokletian, wenn sie da absagen sollten, dem Glauben abschwören mussten, die müssen sich nur bücken vor dem Caesar, seinen See küssen und dann sind sie frei gewesen. Die mussten nur ihn anerkennen, er ist der Herr. Aber die Christen haben das nicht getan. Die haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Jesus ist der Herr. Er hat gesiegt, er lebt. Er hat alle Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und Jesus war für die ersten Christen größer als der Caesar von Rom. Größer als Adolf Hitler. Größer als irgendwelcher Politiker. Er ist größer. Und Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gib Gott, was Gott gehört. Was ist es? Gott die Ehre geben. Jesus hat Gott die Ehre hergegeben und die Ehre Gottes wiederhergestellt. Ich begeistert jedes Mal, wenn ich nochmals nach Rom kommen würde, würde ich nochmals dorthin gehen und würde mich hinknien vor diesem großen Kreuz im Kolosseum. Würde ich, und was einfach dieses überdimensionale Kreuz. Jetzt am Karfreitag, wenn ihr eure Fernseher anschaltet und anguckt, wenn der Papst diesen Kreuzgang macht durchs Kolosseum, er macht diesen Kreuzweg und er kommt an diesem Kreuz und er kommt an diesem Kreuz vorbei. Und da steht, gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du, o Jesus Christus. Gesiegt hast du, du Nazarener. Gesiegt hast du, Halleluja. Und da steht er da. Ihr könnt es sehen, bis heute. Weißt du, das Kolosseum wurde auf das Geld, auf das Opfergeld der armen Juden aufgebaut, was sie in den Tempelschatz gelegt haben, was sie Gott geweiht haben. Das hat der Titus geraubt und dann in Rom dieses Kolosseum aufgebaut. Aber jetzt triumphiert nicht das Kolosseum, das ist nur noch eine Ruine. Da triumphiert das Kreuz. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus starb als Sieger. Als Sieger über das römische Imperium, als Sieger über das Judentum, als Sieger über den Kommunismus, als Sieger über Renaissance, als Sieger über Humanismus. Jesus starb als Sieger über die Sünde, Tod und Teufel. So starb Jesus. Gesiegt hast du, o Galiläa. Gesiegt hast du. Jesus kam nicht als Versager auf diese Welt. In meiner Bibel heißt es, wenn du Hesekiel, Propheten Hesekiel liest, dann heißt es, das ist ein Bild gezeichnet, da kommt der Herr in weißen Kleidern, beschmiert mit Blut und dann, oder rot, sein Kleid ist rot gefärbt, und dann fragt der Prophet, wo kommst du her? Und dann sagt der Herr, ich habe die Kälte allein getreten. Weißt du, was es bedeutet? Du hast nur gespritzt. Ich habe die Kälte allein getreten. Ich habe dich in deinem Blut gesehen. Dich hat euch keiner erbarmt, dich hat keiner angenommen, keiner hat sich um dich gekümmert, die haben dich irgendwo unterm Wickeltisch liegen lassen. Deshalb sind so viele Menschen blem, weil sie unterm Wickeltisch vergessen worden sind, weil sie nicht entdeckt worden sind, weil sie niemand entwickelt hat, weil sie niemand gefördert hat, weil ihnen niemand gedient hat, weil sie niemand hochgepäppelt hat. Und ich sah dich in deinem Blut liegen und ich nahm dich. Und ich pflegte dich gesund. Und ich, ja, du bist hochgewachsen. Und dann ist erzählt von dieser Braut, von diesem Mädel. Wird erzählt, dann hast du Brüste bekommen, dann gab ich dir Spangen und Ringe und was weiß ich und Schmuck. Und ich habe dich herrlich gemacht. Ich habe das gemacht und niemand anders. Das ist unser Heiland Jesus Christus. Halleluja. Der sah dich in deinem Blut liegen. Mutterseelen allein von allen guten Geistern verlassen. Keiner hat sich um dich gekümmert. Aber er, die Kälte allein getreten. Gesiegt hast du, o Galiläa. Wenn wir das Neue Testament lesen, alle vier Evangelienberichte über Jesus und seine Kreuzigung, wir bekommen verschiedene Sichten der Kreuzigung. Jeder sieht es anders. Wenn ich dich anschaue, sehe ich dich von vorne. Wenn ich dich anschaue von der Seite, sehe ich dich von der Seite. Wenn ich dich von hinten anschaue, ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Verstehst? Jede Seite hat etwas, eine Schönheit. Und Jesus, ja, das Evangelium, sein Leben wird von verschiedenen Seiten berichtet. Es ist eine Ansichtssache, wie es aussieht. Jeder ist ein Zeuge von etwas. Und jetzt sagst du ja, die widersprechen sich. Wenn du die Evangelien liest, die widersprechen sich wirklich. Ich kann dir beweisen, bis ins Detail, die Evangelien widersprechen sich. Weil der eine sieht ein Engel, der andere sieht zwei Engel. Die einen sehen das und die anderen sehen das, weil sie von verschiedenen Seiten sehen. Wenn ich hier die Wand betrachte, ist alles kahl, ist alles nackt, da ein paar Lichtblitze. Und wenn ich hier euch angucke, da sehe ich heute Gesichter, da denke ich, Mann, wie sieht er aus? Manche fröhlich, manche ausgeschlafen, manche nicht ausgeschlafen, manche schlafen noch. Ja. Ein Bericht, weißt du, ein einzelner Bericht reicht nicht aus. Die Bibel sagt, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und wir haben hier vier Zeugen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und bestimmt gibt es noch mehr Zeugen. Ich habe ja zu Hause, ich glaube, eine 20 Evangelien. Weißt du, da gibt es so viele Evangelien. Weißt du, zum Beispiel nur eins, das Thomas-Evangelium. Jahrelang hat man nicht gewusst, gibt es nicht, wo ist das Thomas-Evangelium. Man wusste, das Thomas-Evangelium gibt es, muss es geben und so weiter. Man hat dann lange Zeit gesagt, der Koran, im Koran ist das ganze Thomas-Evangelium verarbeitet, meine Lieben. Auch die Moslems können sich nicht entschuldigen, sie wissen nichts von Gott. Das ganze Leben Jesu von der Geburt bis zu seiner Himmelfahrt ist im Koran aufgrund vom Thomas-Evangelium, weil Mohammed nur das Thomas-Evangelium damals kannte, verarbeitet worden. Ich hab 2 Jahre lang Telefonkurspredigt gehalten, Jesus und Koran. Ich weiß, wovon ich spreche. Mehr als 52 Passagen im Koran sind so perfekt über Jesus, dass ich jederzeit aus der Bibel lese. Denke ich, lese die Bibel. Also selbst die Moslems, 1,3 Milliarden Menschen können nicht sagen, wir haben nichts von Jesus gewusst. Nur die haben einen falschen Jesus da präsentiert. Weißt du, und ich komme nachher auf dieses Thema zu sprechen. Die Moslems glauben, der liebe Gott, dieser Allah ist so schlau, der hat den Falschen gekreuzigt. Der hat nicht den Falschen gekreuzigt. Nur die Leute haben den Falschen verstanden, den Falschen gesehen, den Falschen nicht erkannt. Er ist schon der Richtige, ihr Lieben. Nur in aller Liebe. Ich könnte euch so viel erzählen, aber die Zeit reicht nicht aus. Heute ist kein Freitag, ich muss irgendwie auch fertig werden, weil wir heute auch noch das Abendmahl miteinander feiern wollen. Jedes Evangelium hat einen eigenen Schwerpunkt. Markus betont zum Beispiel das Menschenbild Jesu. Johannes betont am stärksten diese prophetische Gottesschau, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes kam von Anfang an. Und dann sehen wir, wie Johannes das Wort wird Fleisch bezeugt. Und dann sieht er auf der Insel Patmos, wie er in den Himmel entrückt wird. Gott zeigt, wie Gott seine Entscheidungen trifft. Wie Gott alles unter, er zeigt in seinem Evangelium, wie Gott alles unter Kontrolle hat. Auch in der Offenbarung, Apokalypse, Gott ist der Herr über Antichristen, über den falschen Propheten, über die ganze Lauheit der Christenheit, über das ganze gottlose Zeug. Er ist der Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Manche Leute denken, Gott sind die Zügel aus der Hand geglitten. Nein, er regiert. Bis von Anfang bis zum Schluss. Besonders im Buch der Offenbarung, da lesen wir, wie großartig Gott ist. Dass, wenn alles durcheinander geht, dass eins nach dem anderen die Katastrophe ablöst, Gott ist in der Kontrolle. Und dann wird der dritte Engel, der vierte Engel und so weiter beauftragt. Und die kommen auf Befehl Gottes, auf der Zulassung des Herrn. Johannes zeigt, die Weichen werden immer im Himmel gestellt. Und er sieht, alles kommt von Gott. Ich habe die letzten paar Tage, könnt ihr die anderen Predigt noch im Internet nachhören, über die vierte Dimension gesprochen. Wir haben ja 3 Dimensionen, was wir kennen, dass du sogar schon Computer dreidimensionell deine Turnschuhe ausdrucken kannst. So, wenn du das richtige Zeug und die richtige Maschine dabei hast. Aber wir haben die vierte Dimension noch. Und die vierte Dimension ist das Jenseits, das Reich Gottes, das Unsichtbare. Und der Sieg Jesu ist nicht hier auf dieser Welt vollbracht, sondern der Sieg Jesus im Himmel, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit vollbracht. Denn Johannes, der Jesaja, 700 Jahre vor Christus, er sieht in Kapitel 53 den Gekreuzigten und beschreibt exakt die Kreuzigung. Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Schuld und lud auf sich unsere Krankheit. Er war verachtet, man hat in seinen Bart gerauft. Für 30 Silberlinge hat man ihn verkauft. Shit, alles perfekt. Jahrhunderte vorher, bevor es passierte. Das heißt also, in der Ewigkeit ist das passiert. Nicht erst hier auf dieser Erde, dort vor 2000 Jahren in Jerusalem. Gewiss, das ist die Spitze des Eisbergs. Aber 4/5 sind unter dem Wasser. Das siehst du gar nicht. So, und gerade der Apostel Johannes, ich mag ihn, obwohl ich auch den Paulus mag. Der ist ein bisschen streng. Aber der Johannes ist der Lieblingsjünger Jesu, den mag ich. Und er ruft und sagt, Gott kommt mit allem zum Ziel, seid getrost, seid gewiss, behaltet den Mut, haltet durch noch ein bisschen, freut euch, das Beste kommt für euch noch. Schau, Happy End, die Apokalypse hört mit einem Happy End auf, mit dem Sieg des Herrn, gefallen ist Babylon. Und dann, wir sehen im Johannesevangelium, wie der Herr zu den Seinen steht bis heute. Er kämpft für die Seinen, bis alles vollendet ist. Er verlässt die Seinen nicht. Sogar den Judas, den Teufel, küsst er noch. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Ja, alles geht durcheinander. Eine Katastrophe löst die andere. Und der Herr ist der Herr all der Dinge. Jesus hat alles in der Kontrolle. Er wird verhaftet. Da kommen die Kriegsknechte und die Römerknechte. Und dann sagt er, ich bin's. Und die fallen alle wie tot zu Boden. Der hätte sagen, gute Nacht. Die werden tot. Die werden nicht mehr auferstanden. Er war Herr. Aber er sagt, nehmt mich, ich bin's. Und lass diese gehen. Lass diese gehen. Dass du heute noch rumlaufen kannst, ist Gnade Gottes. Erbarmen Gottes, lass diese gehen. Er erwies, heißt es in meiner Bibel, ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Er erwies den Jüngern der Gemeinde, den Gläubigen, den Seinen, seine Liebe bis zum Ende. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, heißt es in der Bibel, und dass er zum Vater gehen wird. Und er erwies den Seinen seine Liebe bis zur Vollendung. Und ich sage dir, Gott erweist seine Liebe bis zu deiner und meiner und unserer Vollendung. Seine große unendliche Liebe. Lass sie gehen. Das ist noch der Markus, Johannes. Der Bub wollte sehen, was da passiert. Und dann, ja, in dieser Nacht, in dieser Verhaftungsnacht, als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, dann rennt er mit seinem Nachthemd noch, ist im Nachthemd, Pyjama, rennt und will sehen, was da passiert. Und dann rennt er, und die Leute schnappen ihn, und er rennt nackt weiter. Aber er rennt wenigstens weiter. Er rennt wenigstens weiter. Lies mal diese Evangelien und meditiere darüber nach, und da wirst du große Wahrheiten entdecken für dein persönliches Leben. Lass diese gehen. Und der eine kam. Und Johannes war so Büble war er. Weißt du, er war immer so, ja, niedlich und nett und süß. Als es ein bisschen schwer wurde beim Paulus, hat er gesagt, ich kann nicht mehr mitmachen. Du rennst zu schnell. Du arbeitest zu viel. Du machst das und das. Ja. Ich gehe zurück. Aber in der Bibel heißt es, und Markus war mir nützlich. Schick mir den Markus, Timotheus. Markus war mir nützlich. Auch diese Schwächlinge sind Gott nützlich. Verstehen wir uns? In den Evangelien wird Johannes eigens als der Jünger erzählt, den Jesus liebt, der und ganz besonders nahe an der Brust Jesu lag. Und dieser Jünger macht hier durch seine Worte deutlich, wie treu unser Retter ist. Der Johannes, der so sehr liebte, redet von seiner Liebe. Weißt du, was im Himmel zählt? Es sind nicht die Werke. Was im Himmel zählt, sind nicht deine Bekenntnisse, sind nicht deine frommen Sprüche, deine heiligen Gebete. Was im Himmel zählt, ist die Liebe. Die Liebe ist das Größte unter allen. Hoffnung vergeht, Glaube vergeht, Weissagen vergeht, jeder religiöse Spuk vergeht, die Liebe bleibt. Halleluja. Und auf diese Worte folgt dann der Bericht, dass der Herr die Seinen so liebt, dass der Herr den Seinen bis zum Schluss beistand, dann diese bittere Passion, dieses Leiden, dann das letzte, es beginnt mit dem letzten Abendmahl, mit dem demütigen Dienst des Herrn Jesus, dass er die Jünger die Füße wäscht. Und dass Jesus den Judas, den Teufel, den Verräter gehen lässt und sagt, was du machst, das mache schnell. Beeil dich ein bisschen. Zögere nicht so lang. Was du tust, das tue bald. Und dann kommen die ganzen Abschiedsreden, Johannes 17, das, sein hohes priesterliches Gebet, seine Festnahme, sein Prozess, seine Geiselung, seine Kreuzigung und die ganze schmerzhafte Tragödie der bitteren Passion, wie er ausgepeitscht am Kreuz hängt und das erstaunlich ist, und Jesus tut seinen Mund nicht auf. Er sagt, verflucht seid ihr, nein, nichts. Er sagt, gesegnet seid ihr sogar noch. Er schweigt. Der Johannes führt Jesus vor, weißt du, der gerade vorher so lieb und so nett war vor Einzug in Jerusalem, Hosianna, und jetzt rufen die Leute Kreuzige. Er will zeigen, dass Jesus alles, was er tat, nicht, weil er tun musste. Jesus musste nicht am Kreuz sterben. Jesus musste nicht auf diese Erde kommen. Jesus musste nicht ein Jude werden. Jesus musste nicht hier das ganze Leid erfahren. Er tat es aus Liebe. Nur aus Liebe. Und das zeigt Johannes hier. Er tat es ganz bewusst aus Liebe. Diese Liebe war seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Er sagt, das ist mein Leib. Nehmt und esst. Habt Teil an mir. Also er stellt sich sehr eindringlich vor ihren Augen. Das ist mein Leib. Nehmt mich. Ich gebe mich euch, ich gebe mich für euch hin. Ich brauche nichts von euch. Nehmt mich hin. Ich bin's. Deshalb verstehe ich Graf Zinzendorf, der fast ja, als siebenjähriger Bub dort in Louvre seine Berufung bekommt. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Bevor Jesus stirbt, verteilt er sich selbst unter seinen Jüngern, denen, die er liebte, liebte bis zur Vollendung. Und er wollte, dass sie das Gleiche täten, dass sie sich einander lieben, dass sie sich selbst hingeben, dass sie gar nicht fragen. Und genau das ist, was in der Ewigkeit zählt. Wenn du dich hingibst für andere, für deine Brüder und Schwestern, denn niemand ist größer als der, der sein Leben für andere lässt. Das ist natürlich heute nicht mehr populär. Jeder möchte nur, dass jemand für mich sein Leben lässt, dass jemand mir dient. Nein, hier. Ich möchte, dass ihr auch das macht, sagt der Herr. Herr Jesus, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Die meisten Leute verstehen nicht die Kreuzigung und die verstehen die Fußwaschung schon recht nicht. Was die Fußwaschung wirklich ist. Die denken, wenn ich die Schuhe jemand poliere und putze und oder die Zehennägel schneide oder sonst noch was, dann mache ich einen großen Dienst. Nein. Der große Dienst ist, dass du Brüder und Schwestern ermutigst und für deine Brüder und Schwestern dich hingibst, dich aufopferst, in den Riss trittst, dich verbrennen lässt für deine Brüder und Schwestern, dass du deine Brüder und Schwestern nicht verrätst. Er war in seiner Liebe nicht wankelmütig. Sie war von ewiger Dauer. Jesus stirbt als Liebhaber für seine Gemeinde, für seine Gläubigen, für seine Kinder, für seine Nachfolger. Jesus stirbt für die Seinen. Er gibt sein Leben hin bis zur Schmerzgrenze, bis zum schmerzhaften Ende. Als Sohn Gottes wusste er ganz genau, ich habe nichts zu verlieren. Ich gebe alles hin. Ich werde gewinnen, die Braut. Weißt du, in all diesen Märchen, heute Morgen habe ich noch aus Spaß nur mehr ein Märchen angeguckt. Verstehst du? Nur einfach im Fernsehen lief ein Märchen, wollte Nachrichten sehen, aber ich habe keine Nachrichten gefunden. Das war ein süßes Märchen, welches auch immer ist, vollkommen egal. Aber in all den Märchen kommt etwas vor. Der König, der Prinz gibt alles her, um die Prinzessin zu bekommen. Er opfert sich auf, verzichtet auf seinen Thron, auf seine ganze Herrlichkeit, auf die ganzen Segnungen. Er weiß, er ist der Prinz. Ich will meine Prinzessin haben. Und genau so ist der Heiland. Du bist die Prinzessin Gottes. Natürlich für einen Mann ist das ein bisschen komisch. Aber ich finde mich damit ab, als Prinzessin Gottes zu sein. Als Braut des Herrn. Jesus stirbt als Liebhaber. Als einer, der nichts zu verlieren hat, aber alles gewinnen wird. Ich verzichte auf den Thron. Wer war hier auf diesem Prinz? König, Vater, du kannst den Thron behalten, kannst der bösen Schwester geben. Ich halte zu meiner Braut. Ich will diese Königin oder keine, oder diese Prinzessin, sonst keine. Jesus starb nicht nur für seine Freunde, liebe, ihr Lieben. Ich will noch ein bisschen weitergehen. Jesus starb als Sieger. Er starb nicht nur für seine Freunde. Er starb sogar für seine Feinde. Für die schlimmsten Feinde. Für die Juden. Das waren seine größten Widersacher. Das waren die vom Teufel erwählten. Vom Teufel bestimmten. Und er will seine Feinde zu Freunden machen. Er will seine Feinden zu Freunden machen. Weißt du, er starb nicht zu seinem Nutzen, sondern zu ihrem Nutzen, zu ihrem Vorteil. Jesus stirbt für die Welt, für uns, für dich und mich. Und wir waren nicht die Freunde Gottes. Wir haben den Wotan angebeten, die Freier und was weiß ich, welche komische Gottheiten. Zeus und Jupiter. Weißt du? Und er hat uns Hoffnung gebracht. Vater Bodelschwing, als er seine Bethel-Anstalten anfing, hat er einen Kassierer gehabt. Und dieser Kassierer hat sein Geld veruntreut. Und ist verschwunden. Damals gab es noch kein Interpol und keine Polizeifahndung und sowas. Und war weg von der Bildfläche mit dem ganzen Geld, mit der ganzen Sparbüchse, was er eingesammelt hat für die armen Kinder, für diese Kinder hier. Ja, wir wissen ja, Lobetal ist nicht weit weg. Das ist auch eine Anstalt von Bodenschwing. Verstehst du, dann hing der Vater Bodenschwing, hat sich wieder aufgerappelt und dann geht er die Friedrichstraße entlang und dann sieht er auf der anderen Seite, da kommt dieser Dieb. Er geht auf den Dieb zu, nimmt ihn in den Arm, küsst ihn und sagt, na du Verbrecher. Und drückt ihn kräftig, na du Verbrecher. Das war's, was er sagte. Und was ist, dem liefen die Tränen und dem Bodelschwing liefen auch die Tränen. Und dieser Verbrecher, na du Verbrecher, wurde sein bester Kassierer für den Rest der Bethel-Anstalten. Na du Verbrecher. Du siehst, man muss seine Feinde überwinden. Nicht nur sie kreuzigen und nicht nur hinrichten und nicht nur verdammen und nicht nur verfluchen. Nein, Überwinde deine Feinde und mach sie zu deinen Mitarbeitern. Und das hat Bodenschwing gemacht, ohne dass er Konfuzius gelesen hätte vielleicht. Weiß ich nicht. Mach sie zu Freunden, na du Verbrecher. Und er hat wieder eingestellt und so getan, als wenn es nichts gewesen wäre. Vergeben, vergessen, ja. Weißt du, diese Geschichte von der Karwoche, die Kreuzigung von Jesus, war das Schlimmste, was er je erleben konnte, was geschehen konnte für Jesus, für seine Freunde, für seine Jünger, für seine Mutter ganz besonders. Dein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Wenn man die Geschichte in der Karwoche Oberfläche liest, denkt man, da läuft etwas aus dem Konzept. Gott hat verschlafen etwas. Gott hat das verpasst. Da läuft etwas weiter, da stimmt was nicht. Nein, Johannes zeigt genau das Gegenteil. Wenn du das Johannesevangelium liest, insbesondere, Gott und auch sein Sohn Jesus Christus ist von Anfang an bis zum Schluss Herr der Lage. Jesus hat das alles, was geschieht um ihn herum, das ganze Übel, das ganze Böse, was da geschieht, er hat alles unter Kontrolle. Man könnte über den Bericht des Johannes überschreiben, ein Sieger betritt die Arena, ein Sieger stirbt, damit wir leben. Und hier ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe beim Nachdenken. Gott führt in allem die Regie. Karfreitag, Gott ist der Herr. Um den ganzen Trubel, um das ganze Durcheinander. Er gibt die Richtung vor. Das ist alles bis ins Detail geplant. Er hat die Regie. So wie ein Regisseur, der steht da und hat die Regie. Und weh, wenn das alles auf Konzept geht, das wird wieder zurückgepfiffen von vorne. Es wird so gespielt, wie er im Plan das hat. Es geschieht alles nach einem göttlichen Drehbuch, auch in deinem und meinem und unserem Leben. Manchmal ist es so furchtbar und so schwer und so hart und unverständlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich könnte euch Lieder singen. Aber weißt du, dass Gott führt die Regie, auf das erfüllt würde, was in der Schrift geschrieben steht. So, immer wieder. Da, wo unverständliche Passagen kommen, schwierige Situationen kommen, wo man die Welt nicht mehr versteht und Gott nicht mehr versteht, auf das erfüllt würde, was in der Schrift geschrieben steht. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Jesus trug selbst das Kreuz, bis er nicht mehr konnte, bis er zusammenbrach. Und dann dieser Simon von Kyrene ihm unter die Arme greift und das Kreuz mitträgt. Er nahm bewusst alles auf sich. Es war alles so gewollt von ihm, absichtlich, er war einverstanden, ja Vater, nimm mich. Denk an die Opferung von Isaak, ist auch genau die gleiche Geschichte, gleiche Story. Vater, wo ist das Opfer? Verstehst du, wo ist das Opfer? Gott wird schon das Opfer finden und Gott wird schon eine Lösung finden. Denk an diese Geschichte und im letzten Moment ist der Bock da. Im letzten Moment, Gott handelt immer im letzten Moment. Jesus stirbt an unserer Stelle als das Lamm Gottes. Und das ist so gewollt, von Ewigkeit her geplant. Es geschieht alles, wie vorausgesagt, wie geweissagt worden ist, wie der Vater es gewollt hat. Im Alten Testament und das ganze Alte Testament ist das Drehbuch für das Neue Testament. Genauso spielt sich alles ab, wie dort vorausgesagt wird, was Israel alles durchmacht, das machen wir Kinder Gottes durch. Was die ganzen Patriarchen durchgemacht haben, das machen alle Kinder Gottes durch. Was der Hiob durchgemacht hat, das machen alle Kinder Gottes durch. Das ist unser Weg. Jesus, das Lamm Gottes, liest Jesaja 53. Das ist der alttestamentliche Story über Jesus. Es beginnt für wahr. Für wahr. Eigentlich gehörten wir ans Kreuz. Eigentlich müsstest du gekreuzigt und festgenagelt werden. Und nicht nur festgenagelt, sondern noch angeschnürt werden ans Kreuz. Damit nicht mehr runterkommst. Für wahr, wir haben einen Stellvertreter. Jesaja 53, Vers 4. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Unsertwegen hat Jesus alle menschliche Schwächheit an sich gezogen, um unsere Ohnmacht mit uns zu tauschen, unsere Ohnmacht, dass er uns die abnimmt und er uns seine Allmacht gibt. Weißt du, das war ein großer Tausch dort auf dem Hügel Golgatha. Das war die große Umkleidekabine. Unsere Schwachheit geben wir ab und wir ziehen seine Stärke, seine Rüstung an. Die Waffenrüstung des Geistes, was es auch immer ist. Und kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Er machte mit uns diesen wunderbaren Tausch. All das Negative nimmt er von uns und gibt uns das Positive. Wir hängen jetzt in Jesus Christus am Kreuz, damit wir rumlaufen können, lass diese gehen. Lass diese gehen. Er nahm auf sich und gab uns dafür seine göttliche Herrschaft. Er nahm das Unsere hin für das Seinige. Für unsere Beschimpfungen gab er uns seine Ehre. Jetzt sitzt du auf dem Thron und Jesus hängt am Kreuz. Verstehst du, was das passiert ist? Für unsere Schmerzen gab er uns seine Gesundheit. Und jetzt denkst du, jetzt weißt du, ich glaube an Jesus, jetzt bin ich gesund. Halleluja, mein Fuß kann ich bewegen, mein Arm kann ich bewegen, mein Schädel kann ich bewegen. Vergiss es, kannst gar nichts bewegen. Soll ich dir sagen, die Heilung passiert in der vierten Dimension. Du kannst lange warten, bis du gesund wirst, bis du bei Jesus ankommst. Unsere Gesundheit ist bei Jesus. Wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. 5000 Jahre voraus. Dort sind wir versetzt. Und wir sind dort. Und dort fühlen wir uns bester Gesundheit. Dort werde ich nicht wissen, was Armut ist. Dort werde ich nicht wissen, was Hunger ist. Dort werde ich nicht wissen, was Schmerz ist. Dort werde ich nicht wissen, was Krankheit ist. Dort werde ich nicht wissen, was Tod ist. Hier, vergiss es, das geht vorbei. Noch 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, gibt es nicht mehr. Aber diese vierte Dimension, dieses Jenseits, die unsichtbare Welt Gottes, das Universum. Und die Juden, einige Rabbiner, eine gute Rabbiner, ich bin dankbar, dass es solche gibt, eine gute Rabbiner, es gibt auch schlechte. Die guten Rabbiner, die haben ausgerechnet, es gibt sogar 12 Dimensionen. Nicht nur 3, nicht nur 4, sondern 12 Dimensionen. Und dann habe ich gefragt, wie kommen die Kerle da drauf? Und dann heißt es, alle Himmel, Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Verstehst du? Eine Dimension nach der anderen, die können das nicht fassen. Die Herrlichkeit. Und wenn du in der vierten Dimension, im Jenseits, im Himmel, im Reich Gottes bist, was es auch immer heißt, da wirst du nichts mehr nach dieser Erde fragen. Das wird dich nicht mehr interessieren. Und sag, Mensch, wie konnte ich so blöd sein, dass ich dort mein Geld ausgeben konnte? Und so viel Zeit für diesen Blödsinn verschwendet habe. Da wirst du bereuen. So wie dieser Großgrundbesitzer, den ich da verarmt in Hamburg irgendwo getroffen habe, in Norddeutschland getroffen habe. Weißt du, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich mein Geld nicht in der Schatulle im Kasten, in der Truhe aufbewahrt. Nein, da wäre ich nicht so geizig gewesen. Als die Russen kamen, haben sie mir alles weggenommen. Und ich sage dir, wenn der Tod kommt, der nimmt dir alles weg. Aber wohl dir, wenn du einen Schatz im Himmel hast, in der vierten Dimension. Verstehst du, was ich sage? Verstehst du, was ich sage? Er kam und hatte den Tod für uns, seinen Tod gegeben, damit wir leben. Er hat sich selbst erniedrigt, damit wir erhöht werden, damit wir Ruhm haben, damit wir sagen, guck mal, der hat's auch geschafft. Du verstehst nicht, was die vierte Dimension ist? Manche Leute fragen und denken, ich erzähle euch Märchen. Das ist der Prophetenschüler, der ist verzweifelt und sagt, guck mal, Prophet, die draußen, die ganzen Soldaten, die uns belagern, das ist furchtbar, wir werden die Schlacht verlieren. Dann sagt der Herr, also der Prophet zum Herrn, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Was? Dass uns ein Berg voll feuriger Rosse umgibt. Das ist die vierte Dimension. Weißt du, wenn du das einmal kapierst, wenn deine Augen geöffnet werden durch den Heiligen Geist, dass du, wenn du siehst, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt dich, dann wirst du nicht mehr zappeln, was passiert? Da kommt der dritte Weltkrieg. Der kommt, ohne Übertreibung. Der kann kommen, ganz schnell. Schneller als du denkst. Wachst morgens auf, schaltest die Nachrichten ein, CNN, und dann hörst du, dass da die Chinesen sich in die Köpfe hauen mit den Amerikanern und den Nordkoreanern und so wie jetzt die Raketen da aus Zypern, aus Syrien geworfen werden. Weißt du, wir stecken mit in einer Welt. Die Leute, das Problem, dass wir hier Probleme haben, die Verlierer sind Syrer und die Deutschen. Mit den Flüchtlingen und Syrer, die armen Menschen, die da leiden müssen. Das sind die Verlierer von dieser ganzen Spannung zwischen Amerika und Russland. Nur nebenbei. Das sind die Verlierer, Syrer und Deutsche. Die Deutschen sind die größten Verlierer. Die werden noch ganz dumm aus der Wäsche gucken. Nur nebenbei. So, wir sind in einer Welt, und Gott möge uns die Augen öffnen, wir leben in der vierten Dimension. Ein Berg voll feuriger Rosse umgibt uns. Kein Tod, kein Teufel, keine Macht, keine Gewalt, wie im Römer 8 heißt, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist, wo wir uns festhalten. Jesus, er nahm unseren Platz ein, den wir hätten eigentlich einnehmen sollen. Er wurde arm für uns, um uns reich zu machen, damit wir von Minus zum Plus rüberwechseln können. Er wurde krank, Jesaja 53, Vers 10, damit wir geheilt werden. Und wir werden im Himmel geheilt. Und wenn du dort geheilt wirst, wirst du auch hier langsam, vielleicht Schritt für Schritt gesund. Nicht unbedingt, aber langsam. Es kann sein, dass es geht. Weißt du, wenn du so im Glauben stehst, so fest in Gott bist, wird es sich auch hier auswirken. Muss aber nicht. Und niemand hat ein Recht zu fordern, das muss bei mir auch passieren. Nein, Gott ist souverän. Er kann es geben. Er kann Zeichen des Heils aufsetzen, aber Forderung hast du nicht. Er wurde verflucht, damit du gesegnet wirst. Er wurde Sünde für dich zur Sünde gemacht, damit du in der Gerechtigkeit Gottes dastehst und eine reine Weste hast und sagst, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts verbrochen, mir ist die Schuld vergeben, ich war ein Sünder, ich war einmal das und das und das, aber ich bin rein durch die Gnade Gottes. Alle an Jesus Gläubigen sind jetzt wie ihr Meister von gleicher Qualität. Wir sind in seinem Meisterbetrieb. Wir leisten all das, was der Meister geleistet hat. Und jetzt kommt diese Produktion Made in Germany, Made in Berlin, Made in der Freien Nazareth-Kirche. Verstehst du? Der Heilige Geist ist es, der uns dann prägt und formt und bearbeitet. Der Herr drückt seinen Stempel auf unser Leben. Genehmigt. Unsere Produktion trägt den Stempel des Meisters, des Allerhöchsten. Wir als schwache Menschen hätten niemals sehen können, dass ein Berg voll feuriger Rosse uns umgibt, dass der Herr um uns ist, dass er uns von allen Seiten umgibt, oben, unten, links und rechts, hinter uns und vor uns und sogar in uns. Halleluja. Von allen Seiten umgibst du uns. Er hat das Patent, die Errungenschaft, den Sieg, seine Hilfe. Und jetzt können wir angstfrei leben. Das für mich ist eine große Gnade, in dieser Welt zu sein und zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand und niemand kann mein Leben aus seiner Hand reißen. Kann kommen, was er will. Ich werde es überleben. Und genau das ist es. Gott hat mich und uns und dich aufs Überleben angelegt. Wir werden es überleben. Du musst dich nur an den Richtigen festhalten. Wir hätten niemals den Tod überwinden können. Wir müssen hier Petrus verstehen. Weißt du, ich verstehe den Petrus. Je mehr ich mich mit dieser in dieser Karwoche mit der Passion mich auseinandersetze und meditiere und darüber nachdenke, weißt du, da kommt der Petrus zum Heiland. Herr, das widerfahre dir nicht. Wir denken, Mann, Petrus, was erlaubst du dir? Ja gut, du warst mal Genossenschaftsboss von deiner Fischerei und jetzt kommandierst du den Heiland. Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann seine Verleugnung. Wir denken immer negativ, der Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Nein, der hat den Herrn nicht verleugnet. Und ich stehe dafür grad. Soll ich dir sagen, warum? Da steht er da und sagt dem Mädel, du, ich kenne diesen Menschen gar nicht so. Ich kenne den Menschen gar nicht so. Von was redest du? Ich kenne ihn nicht so. Ich kenne meinen Jesus, der Zeichen und Wunder wirkt, der Tote auferweckt, der Aussätzige reinigt, der Dämonen vertreibt. Aber so, in Ketten gebunden, eine Dornenkrone aufgesetzt, voller Speichel, wo runterläuft und Watschen für Watschen. So kenne ich Jesus nicht, dass er sich alles gefallen lässt. Genau das ist es, meine Lieben. So kenne ich Jesus nicht. Der lässt sich alles mit sich machen. Er ist Hampelmann, Hans Wurst, Waschlappen. So kenne ich Jesus nicht. Und seine Verleugnung ist mir sehr selbstverständlich. Ich kenne diesen Menschen nicht so. Ich kenne Jesus absolut nicht. Ich kenne ihn als vollkommen, recht, gerecht, korrekt, heilig, fromm, gotteswürdig. Aber so steht gebunden. Kleider reißt man ihm vom Leib, schlägt man ins Gesicht, widerspricht, spuckt ihn an. Alle machen, was sie wollen mit ihm, behandeln ihn wie den letzten Dreck. So kenne ich Jesus nicht. Verstehst du, Karfreitag? Verstehst du, was da passiert? Was Petrus sagt, so kenne ich diesen Menschen nicht. Das habe ich den noch nie gesehen. Ich habe ihn gesehen auf dem Berg der Verklärung. Seine Kleider waren hell, leuchtete wie heller als 1000 Sonnen. Aber so? So hatte Jesus noch nie wirklich gesehen, noch nie erlebt. Und dann die Verleumdung, diese Schmähworte von den ganzen religiösen Typen da, die mal irgendwo ein Wunder mit ihm erlebt haben, sogar geheilt worden sind oder sein Brot gefressen haben. Entschuldigung. Aber ich sagte so tollpatschig, weil es wirklich sündig ist, sich so zu verhalten, die Segnung genossen zu haben. Da waren bestimmt viele, die Jesus Segnung genossen haben. Und die haben wieder ihn ausgesagt und mitgemacht und geschrien, kreuzige ihn. Und Jesus sagt nichts. Der wehrt sich nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht so. So kenne ich Jesus nicht. Du auch nicht. Du denkst Jesus als den Heiler. Kennst Jesus, der Wunder vollbringt. Du kennst Jesus, der Sünder rettet. Du kennst Jesus, der dir die Sünden vergibt. Du kennst Jesus, der dich führt und leitet und sein Heiliger Geist dich inspiriert. Aber so wie er dort am Kreuz hängt, so kennst du gar nicht. Jesus sagt nichts, wehrt sich nicht, gibt den Leuten recht. Hier hat Petrus nicht gelogen, meine Lieben, und auch nichts falsch gemacht. Er kannte den leidenden Jesus Christus nicht. Er kannte ihn nicht. Diesen erniedrigten Christus. Er kannte die Bestimmung Gottes für sein Leben nicht, für das Leben Jesu. Obwohl er dabei war, als Moses und Elia dort auf dem Berg kamen, über den Ausgang des Kampfes sprachen. Aber so kenne ich ihn nicht. Hier, weißt du, da schrie er und sagte, Jesus, hier ist gut sein. Aber so, hier ist furchtbar. Hier im Hof des Pilatus, hier bei diesem Verhör, ist es schrecklich. So kenne ich Jesus nicht. Und das ist, was er sagte zu Jesus, Herr, das widerfahre nicht. Er hat Angst gehabt, das könnte mir auch passieren. Und mit uns geht es auch so, verstehst du? Wenn wir nicht in Jesus wären, passiert uns auch. Und wenn wir in Jesus sind, passiert es auch. Beides. Er ist über die Schwachheit gestrauchelt, hat sich gefürchtet, dass ihm das Gleiche nicht widerfährt wie Jesus. Und Jesus sagt ihm, warum? Mach dir keine Sorgen wegen mir. Fürchte dich nicht, mach dir keinen Kopfzerbrechen. Mach dir keine Gedanken, was mit mir passiert. Ich werde schon durchkommen. Er ist der Sieger, der in die Arena kommt. Und dann so, jetzt Jacke ausziehen, alles freimachen. Und jetzt stürmt er auf den Riesen. Läuft auf den Riesen zu. Jesus geht für uns ans Kreuz, bezahlt für uns die Schuld, wird für uns der Sündenbock. Er trägt uns bis hin zu Gott, dem Vater, dem Allerhöchsten. Und selbst wenn es über meine Leiche gehen muss, ich werde alles tun, um dich zu retten. Das ist Jesus. Ich bin stolz auf meinen Jesus. Der hat alles getan, damit er mich zu retten. Es ist so brutal und gleichzeitig so wunderbar. Jesus trägt uns und unsere Schuld und nimmt die ganze Schuld auf sich, identifiziert sich mit uns und trägt uns vor Gott. Und sagt, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Die Menschen tun ihm das Schlimmste an. Und so versöhnt Gott sich selbst mit uns. Auf diese Art und Weise, der Sohn Gottes bezahlt sein Leben für dich und mich. Durch die Kreuzigung wird das Übel aus der Welt geschafft, die Sünde entsorgt, die Bombe entschärft. Weißt du, diesen Zünder hat er genommen. Das ist die Bombe entschärfen ist nicht, dass man die Bombe zerreißt und platzen lässt. Nein, den Zünder rauszutun. Und er hat den Zünder rausgeschraubt. Und der Zünder zündet nicht mehr. Sünde hat keine Macht mehr an uns. Und genau das ist, weißt du, dass er dich verändert. Nein, glaub nicht, dass er dich groß verändert. Er nimmt nur den Zünder aus deinem Leben weg. Was es auch immer ist, die Angst. Die Angst, die Sorge, den Kummer. Und durch diesen Skandal, durch dieses Verbrechen, kommt Gott zum Ziel. Ich habe euch die letzten Tage gesagt, weißt du, Gott hätte die Welt nicht durch Jesus Christus erlösen können, wenn Jesus im Bett gestorben wäre. So wie wir alle, ab und zu mal vielleicht, oder viele von uns im Bett sterben. Da hätte die Welt nicht erlösen können. Aber er starb am Kreuz. Ein Skandal vor der ganzen öffentlichen Welt, vor der Justiz, vor Pontius Pilatus, vor den Römern, vor den Juden, von dem ganzen Pöbelvolk. Und die Wahrheit kann niemand ändern. Es kommt, wie es kommen muss, was Gott vorgesehen hat. Selbst als die Juden zum Pilatus kommen und sagen, Pilatus, entferne die Überschrift da, was am Kreuz hängt. Jesus von Nazareth, König der Juden. Gekürzelt, die Kürzel, wenn du die Anfangsbuchstaben von dem Hebräischen liest, und es war in Hebräisch, in Lateinisch und in Griechisch geschrieben, in der Sprache der Religion, in der Sprache der Kultur und der Sprache der Kunst. Es wurde geschrieben in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, und in der Sprache der Hebräisch hieß Jahwe. Und weißt du, was die Juden gelesen haben, die hohen Priester? Wir haben unseren Herrgott gekreuzigt. Wir haben unseren Herrgott gekreuzigt. Jahwe. Und Pilatus sagt, bleib stur, was ich geschrieben habe ich geschrieben. Die Wahrheit kann niemand ändern. Selbst wenn man sie kreuzigen will, bleibt die Wahrheit Wahrheit. Die Wahrheit bleibt Wahrheit. Du kannst strampeln, so viel du willst. Man kann die Wahrheit nicht loswerden. Nur Gott selbst sorgt, dass der Sohn Gottes überlebt. Und er, der Vater im Himmel, hat ihn auferweckt. Und derselbe Geist, der Jesus aus dem Leib, aus dem Grab herausholte, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Niemand kann ändern, dass der wahre Gott mit seiner Wahrheit regiert. Alles, was am Kreuz geschieht, ist alles von Gott gewollt. Und zwar ganz bestimmt. Und er erwählte auch Judas, den Teufel. Den Teufel. Du, ich kann es nicht fassen. Und er wusste von Anfang an, das ist ein Teufel. Und es wird ein Teufel werden, wenn es noch nicht ist. Und Satan erfüllte sein Herz. Da kann niemand sagen, das war Zufall. Das war ein Regiefehler Gottes. Nein. Der Herr räumt allen Zweifel aus dem Herzen heraus. Jedes Detail, jede Kleinigkeit wird im Alten Testament, dem Drehbuch Gottes, ganz genau festgeschrieben. Weißt du, egal was passiert und alles, was vor tausende von Jahren geschehen ist, das war festgelegt von Ewigkeit, Gott hat die Kontrolle. Jesus kommt als Sieger in die Arena. Halleluja. Und jedes Wort, das gesprochen wurde, sogar das Gebet, das Jesus am Kreuz sprach, sind tausende von Jahren vorher gebetet worden. Psalm 22. Der David betet diesen Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er durchlebt, das hat er erfahren in seinen Kämpfen. Gott läuft nichts aus dem Ruder, kleidet nichts aus seiner Hand. Er hat die Fäden fest in der Hand. Hier hat Gott seine Finger mit im Spiel. Da läuft alles nach Plan. Die letzte Woche, diese letzte Karwoche, Karfreitag, läuft nach Plan. Es geschieht der Wille Gottes und niemand kann es verhindern. Selbst als der Petrus sogar noch ein Schwert mitnimmt und denkt, ich könnte es noch verteidigen, ich könnte meinen Herrn verteidigen. Auch der Thomas wollte ihn verteidigen. Auch wenn wir alle von sterben, wir werden bei dir bleiben, wir werden zu dir halten. Nein, Gott hat es zugelassen, dass er die Kälte allein tritt. Die Erlösung ist ein Werk Gottes und kein Menschenwerk und ist und wird auch von Gott bestimmt bis ins Detail. Die Evangelien berichten ganz genau Jesus, ja, wie er die Arena betritt und er alles regelt. Lass diese gehen. Du siehst, er sagt, was passiert. Und dann entlässt er die Jünger und dann ist er treu den Seinen bis zum Schluss. Und dann schaut er den Petrus, der ihn verleugnet, und Petrus fängt an zu plärren, bitterlich zu weinen. Und weißt du, der Herr ist treu bis zum Schluss. Jesus will, dass es mit uns weitergeht. Und zwar geistlich auf anderen Ebenen. Nicht menschlich, sondern göttlich. In der Vollendung, dass wir der Vollendung näher kommen. Und das Kreuz ist eine Stufe der Vollendung. Krönung der Werke Gottes. Es ist keine Katastrophe, es ist von Gott gewollt. Und Jesus wusste, ich lasse mich auf was ein. Im Urtext steht er dreimal vollbracht, vollendet, bezahlt. Jesus verendet nicht, sondern Jesus vollendet. Und nachdem Jesus alles vollendet hatte, übergibt er seinen Geist dem Vater im Himmel. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist Karfreitag. Und Geschwister, wir sollten auch viel mehr lernen und viel mehr begreifen, wenn es mit uns nicht mehr weitergeht. Es gibt eine Lösung. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn du einschläfst, abends, wenn du einschläfst, du solltest jeden Abend sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du weißt nicht, da musst du nicht gekreuzigt werden, aber du weißt nicht, ob du morgens noch aufwachst. Wenn du aus dem Haus gehst, solltest du sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du weißt nicht, ob du noch lebendig nach Hause kommst. Verstehst du? Da fährst du, du bist anständig, du tust kein Übel, fährst ganz anständig, wie der alte Mann da hier in seinem Wagen, da am Kudamm, der fährt mit seinem Auto, da kommen zwei Verrückte, die rasen und die machen, erledigen den in ein paar Sekunden. Fallen zu Tode. Verstehst du, was es Verrückte gibt? Und es wird Verrückte geben, meine Lieben. Die sterben nicht aus. Wo auch immer. Und drei Tage später schickt Gott seinen Geist zurück. Weckt Jesus wieder auf. Es ist vollbracht und vollendet. Es ist abgeschlossen, fertig, erledigt, abgehakt. Vorbei. Unsere Erlösung ist abgeschlossen, meine Brüder und Schwestern. Ein Sieger stirbt, damit wir leben. Jesu Sterben ist ein Sieg, ein Triumph, ein Erfolg, ein Riesenerfolg sogar. Halleluja. Ein Riesenerfolg. Sein Sterben verhilft uns jetzt zum Sieg. Wir sind jetzt auf der Seite des Überwinders. Überwinder ist jeder, der glaubt. Seitdem hat Gott alles unter Kontrolle, egal was passiert. Jesus hat alle Macht. Der Teufel ist entmachtet, der brüllt noch. Im Bunyans Pilgerreise heißt es, da ist eine schöne Passage irgendwo, da heißt es, der Löwe kann brüllen, aber hat keine Zähne, kann nicht beißen. Das ist gut so. Jesus hat der Giftschlange den Zahn gezogen. Die kann dich beißen und kneifen, aber diese Giftschlange, diese Kreuzotter oder was weiß ich, wie die Bestie heißt, die kann dich nicht mehr vergiften. Der Giftzahn ist gezogen. Jesus hat den Fürsten dieser Welt entmachtet, ihm die Rechte genommen. Er, der zu ihm kam, all diese Reiche will ich dir geben. Jetzt sind alle Reiche ihm genommen worden, er hat keine Macht. Und zwar nicht hier, in der vierten Dimension. Verstehst du das? Versteh mal, begreife die vierte Dimension. Hier triumphiert noch der Teufel. Hier hat er so seinen Spaß. Hier kapituliert er noch nicht. Gesiegt hast du, Galiläa. Satan ist in der vierten Dimension besiegt, meine Lieben. Jesus hat uns erlöst in der vierten Dimension. Dort sind wir geheilt. Wenn du dich im Geist sehen würdest, du würdest sehen, kerngesund, du hüpfst und tanzt und jubelst und jauchst und schlägst Purzelbäume, bist ein Athlet. Was weiß ich, was du alles bist. Du musst dich dort mit den Augen Gottes dich sehen. Herr, öffne ihr die Augen, dass ich sehe, dass bei uns mehr sind als bei denen da draußen. Beim Wunder in Kana überspringt Jesus die dritte Dimension und er macht aus Wasser Wein. Eigentlich bräuchte man 3 Jahre, bis man guten Wein bekommt, oder 4 Jahre. Aber das macht Jesus mit einem Handklatsch. Verstehst du? Er überspringt. Und da müssen die Trauben nicht erst gepflanzt werden und die Trauben erst wachsen und gestampft werden und gegoren werden und was weiß ich und so weiter. Das macht er innerhalb von Sekunden. Und genau das ist, wenn aus der vierten Dimension etwas zu uns kommt. Manna. Aus der vierten Dimension, Wachteln aus der vierten Dimension. Wo kommen die her? Vom Himmel. Und in meiner Bibel heißt es, und er will die Fenster des Himmels aufmachen und Segen herabschütten. In der vierten Dimension, dort spielt sich alles ab, wo kein Raum und keine Zeit, wo alles ewig, wo alles unveränderlich ist. Weißt du, wo das Sichtbare aufgehört hat? Unsere Verstorbenen, unsere Toten sind in der höheren Dimension. Weißt du, sie verlassen diese Welt und sie sind ganz woanders. Ganz woanders. Haben eine ganz andere Wahrnehmung. Dort bereden sie auf dem Berg der Verklärung über den Ausgang des Kampfes Jesu. Nach der Kreuzigung stieg Jesus hinab bis in die Unterwelt, in der vierten Dimension, ins Gefängnis, ins Totenreich und hat das Gefängnis gefangen genommen. Stephanus sieht Jesus stehen vor Rechten der Majestät Gottes in der vierten Dimension. Weißt du, wenn du das siehst, dann machen die ganzen Plagen und die ganzen Attacken und die ganzen Angriffe deiner bösen Leute gar nichts mehr aus. Stephanus voll des Heiligen Geistes. Lies mal und sag, Vater, vergib. Vergib auch diesem blöden Paulus da drüben. Verstehst du, behalt ihm nicht die Sünde. Vergib ihm. Der weiß nicht, was er tut. Hätte Stephanus dieses Gebet nicht gesprochen, wäre Saul von Tarsus nie und nimmer gläubig geworden. Deshalb, wenn du vergibst, du musst lernen, nicht nur hier vergeben. Bitte vergib mir, ich vergebe dir. Vergiss es, das ist alles Schmarrn. In der vierten Dimension muss vergeben werden. In der unsichtbaren Welt. Vor Gott, vor seinem Angesicht. Wenn du gewahr wirst und dein Opfer bringst und vor Gott stehst. Seit Golgatha ist Jesus dort, über alle Dimensionen hinweg. Hat den Tod überwunden. Durch den Tod Jesu hat der Tod keine Macht. Und jetzt kannst du anfangen, jetzt Gott zu dienen. Du kannst Gott nicht vorher dienen, solange du nicht dort eingegangen bist, in das Reich Gottes, in seine Herrlichkeit. Jesus hat den Tod besiegt. Und das ist der letzte Feind. Und weißt du, was er gemacht hat? Den Tod zu seinem Freund gemacht, so wie Bodelschwing. Verbrecher! Was machst du hier? In der Friedrichstraße. Verbrecher! In den Arm genommen, geküsst und ihn zum besten Diener des Hauses gemacht. Verstehst nicht, lass es bleiben. Verstehst aber, auch der Tod ist der Diener Gottes. Corrie ten Boom sagt, er ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Verstehst du das? Er hat dem Tod einen Riegel vorgeschoben. Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Durch ihn haben wir jetzt einen Stellvertreter durch Jesus Christus, einen Anwalt bei Gott, einen Verfechter für unseren Glauben, einen, der uns verteidigt, einer, der für uns spricht. Jetzt haben wir bei Gott jemanden tot. Du bist nur der alte Diener, der alte Knecht. Hast hier nichts getaucht und tauchst auch drüber nicht viel. Also Türöffner. Gott verwirklicht an uns seinen Plan. Jesus starb für die ganze Menschheit und erlöste sie. Und das fand in der vierten Dimension statt, als noch niemand existierte. Du bist erlöst worden auch. Dich hast du noch gar nicht gegeben. Du bist noch gar nicht geboren gewesen. Niemand hat an dich gedacht. Ist vollkommen egal. Gott sagte zu der alten Eva, ihr Nachkomme, dein Nachkomme Eva, werden der Schlange den Kopf zertreten. Der Sieger und der Sieg standen schon vor dem Sündenfall fest. Nicht erst nach dem Sündenfall. Jetzt endlich. Nein, schon vor dem Sündenfall. Jahrmillionen und Jahrmilliarden vielleicht vorher. Da hat noch keiner von uns gelebt. Satan, der Böse, ist entmachtet. Kolosser Kapitel 2, Vers 13 lese ich ganz besonders, möchte ich dich einladen. Lies mal mit. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden und Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat uns weggetan und hat die Schuld weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und die öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht durch Jesus Christus. Ein Triumph. Dieser Triumph findet in der vierten Dimension statt, im Geist. Und weißt du, wenn wir den Herrn anbeten im Geist und in der Wahrheit, da triumphieren wir. Nicht nur, wenn wir mit unseren Lippen babbeln. Nein. Im Geist und in der Wahrheit, in der vierten Dimension, da preisen wir den Sieg des Herrn. Da preisen wir unsere Heilung, unsere Erlösung, unsere Befreiung, unsere Heiligung, unsere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, unsere Vollendung. In der vierten Dimension findet alles statt. Und ich war im Geist entrückt. Lies mal Offenbarung Kapitel 4. Im Geist entrückt. Wir müssen im Geist sein, um Gott anzubeten. Entrückt sein. Diese Sichtbare ist nur Schattenbild der Vergänglichkeit. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9. Wir haben uns bekehrt zu Gott und von den Abgöttern, zu dem lebendigen und wahren Gott und warten auf seinen Sohn vom Himmel. Dort im Himmel ist er, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus Christus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wir warten auf Jesus. Halte Ausschau. Nicht auf diesen Jesus, irdischen Jesus. Weißt du, wir werden so süße Jesusbilder sehen. Weißt du, Jesus wird so süß, so weibisch am Kreuz dargestellt. Verstehst du, als wenn er schlafen würde und Drogen genommen hätte oder sonst was, besoffen wäre. Weißt du, da hängte ein süßer, weibischer Jesus. Jesus war nicht weibisch. Jesus war kein Schwächling. Jesus war ein Held. Ertrage du mal das, was er ertragen hat. Er war voll in Gott und voll im Geist und voll im Glauben und voll in Entschiedenheit und Mut. Seine Kraft schöpfte aus der vierten Dimension. Er wusste, ich gebe mein Leben jetzt hier hin, aber mein Vater wird mich auferwecken. Halleluja. So, fang an auch aus der vierten Dimension deine Kraft zu schöpfen. Dort ist unsere Erlösung, dort ist unser Triumph, dort ist unser Sieg. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg und dann sitzt du auf deinem Schimmel. Halleluja. Und dann preise den Herrn. Dort sind unser Namen eingetragen. Dort im Himmel. Nicht, dass wir Dämonen untertanzen. Was? Weißt du, ich kann jeden blöden Gedanken dir ausreden. Gestern habe ich auch da einer Frau versucht, blöde Gedanken auszureden. Kennen Sie Mutter Gottes Nummer 1? Ich habe gesagt, interessiert mich Mutter 1 nicht. Kennen Sie Gottes Mutter Nummer 50? Ich habe gesagt, das interessiert mich auch noch. Die sitzt irgendwo in der Ukraine. Verstehst? Aber weißt du, Leute spinnen. Ich habe gesagt, hören Sie auf mit dieser, während ich in dieser Predigt vorbereitet war, ruft mich so eine Frau, die lauter Dämonen, lauter Mutter Gottes hat oder was weiß ich, irgendwelche Teufel gefressen, Geister gefressen. Weißt du, die Leute beschäftigen sich mit Dämonen, mit unreinen Geistern, mit jedem Dreck und Schmutz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe gesagt, Jesus ist Sieger und weg mit diesen blöden Gedanken. Ja, glauben Sie das wirklich? Ja, habe ich gesagt, ich bin überzeugt, Mutter Gottes 50 existiert für mich nicht. Ja, aber solche dummen Gedanken, Leute spinnen. Leute spinnen. Weißt du, mein Name steht im Buch des Lebens. Ich kann dumme Gedanken ausdrücken. Ich kann dich zur Verzweiflung bringen und ich kann dich zum Glauben bringen durch mein Gerede. Verstehst du, ich kann das. Aber das ist nicht die Lösung. Das Wichtigste ist, mein Name steht im Buch des Lebens. Das kann mir niemand ausreden. Ich weiß, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Und wie ich das weiß, kann ich es auch nicht erklären. Verstehst du, wie das zustande kam? Ich habe zwar meine Sünden bekannt, ich habe zwar Jesus angenommen und so weiter, aber der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und genau das ist es. Dort erfahre ich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dass Gott Buchführung führt über alles in meinem Leben, dass dort alles registriert ist. Und von dort werden meine Siege gefeiert. Ich weiß, weil Jesus lebt, lebe ich auch übermorgen. Nicht morgen. Morgen weiß ich nicht, ob ich noch lebe, aber übermorgen lebe ich. Dort sind alle meine Schätze. Dort trage ich die Frucht. Dort bin ich gesegnet. Jesus hat gesiegt. Er hat etwas in Bewegung gebracht. Und solange du die vierte Dimension nicht verstehst, wirst du an Mutter Gottes Nummer 50 glauben. Und diesen blöden Kühen nachlaufen. Entschuldigung. Das sind Menschen. Jeder, der Maria verehrt, der Josef verehrt, der irgendeinen Heiligen verehrt, läuft nur Menschen nach. Oder einen Pastor, einen Heiler oder einen Evangelisten. Die sind alles nur Götzendiener. Wir sollen Jesus nachfolgen. Halleluja, in aller Liebe. Ich bin sehr vernünftig. Du musst mir nicht nachfolgen. Vergiss mich. Folge Jesus nach. Folge Jesus nach. Und dann hast du Frieden und Freude in deinem Leben. Du wunderst dich, warum deine Gebete verhindert werden. Ich will, dass du nach Hause gehst und diese vierte Dimension verstanden hast und dass du weißt, was Jesus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Dass du das verstehst. Weißt du, du wunderst dich, warum du nicht geheilt wirst, warum dir nicht geholfen wird, warum du nicht befreit wirst. Und du wunderst dich, warum sich niemand aus deiner Familie bekehrt und du betest dich schon zu Tode und der Mund ist schon franzrig. Du wunderst dich, was ist mit mir los? Du wunderst dich, warum du immer nur Rückschritte machst und nur Rückschläge erlebst. Weißt du, mit Jesus bist du an himmlische Orte versetzt. Oder Daniel erlebt eine Geschichte. Weißt du, unser Wandel ist im Himmel. Und da kommt dieser Engelfürst angerast und sagt, Daniel, deine Gebete sind erhört worden, als du gebetet hast. In dem Moment, als du gebetet hast, sind sie erhört worden. Aber der Fürst von Medien und Persien hat es aufgehalten, verhindert. Der Teufel verhindert deine, meine, unsere Gebete, unseren Glauben, unsere Vorstellungen, unsere Visionen, unsere Illusionen. Die werden verhindert. Aber sei getrost, ich bin gekommen, dir die Botschaft Gottes zu bringen. In der vierten Dimension passierte das. Als Daniel das begriffen hat, sagte er Danke. Und dann kam die Antwort. Gott sagte ihm, warte noch, Jeremia hat gesagt, 70 Jahre und dann wird mein Volk nach Hause gehen. Das Sichtbare ist nur ein Schauspiel des Unsichtbaren. 1. Korinther 4, Vers 9. Und es muss überkleidet werden. Seit Golgatha ist er tot. Kein Tod mehr, er ist in die Sackgasse geraten. Der Tod ist keine Endstation. Der Tod kann nicht mehr weiter. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und der Herr sagt zu der auferstandene Herr, oder Engel war das, wahrscheinlich war das ein Engel. Der Engel sagt es, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Dieser ist auferstanden und dieser ist nicht hier. Er ist euch vorausgegangen nach Galiläa, nicht nach Jerusalem und nicht nach Judäa und nicht zu den Juden. Nach Galiläa, da wo sich euer Leben abspielt, wo ihr keine Fische fängt. Da, wo alles nichts klappt, da in diesem Lebenskreis, wo ihr lebt, in diesem Zirkel, da wo ihr Schwierigkeiten habt, da wo man euch das Dach abdeckt, dort ist er euch vorausgegangen. Und dann kommen die Jünger hin und weißt du, der Heiland kann grillen. Der Heiland kann grillen. Und dann kommen sie am See Tiberias und da sind Fisch, Brot und gegrilltes, gebratener Fisch. Muss erstaunen. Verstehst du, die waren verblüfft. Wie kann der Meister das alles machen? Weißt du, die wundern sich, wie geht das zu? Gegrillte Fische und geröstetes Brot, das waren am See Tiberias. Gedeckter Tisch. Und mitten im Angesicht deiner und meiner und unserer Feinde deckt er den Tisch. Gegrillte Fische und geröstetes Brot. Halleluja. Engelbrot, Himmelsbrot. Die Auferstehung Jesu ist bestens belegt, habe ich euch vorhin gesagt. Deshalb, ihr müsst nicht zweifeln, Jesus lebt. Er hat alle Welten durchschritten. Alle Himmel, Hebräer 4, Vers 14. Alle Bereiche, alle Sicherheits- und Schwierigkeitsgrade hat er überwunden. Er ist der Champion. Er ist dieser Held. Er ist der Gesiegte, der einfach in die Arena ging und ganz allein. Und seitdem Jesus dort diesen Kampf aufgenommen hat, allein. Er ließ alle, geht nur, ihr schafft es sowieso nicht. Petrus, weißt du bist tapfer. Thomas, du bist sehr tapfer. Aber ihr schafft nichts. Lasst mich allein machen. Ich mach das schon. Und du siehst, das ist der Heiland. Er macht es allein. Er hat gesiegt, dieser Galiläer. Und jetzt, Jesus hat Macht, alle Macht. Vater, ich danke dir, dass dir alle Gewalt durch Jesus Christus gegeben ist. Er hat die Welt wieder zurückerobert für dich. Oh, durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Hingabe, durch sein Opfer hat er den Teufel besiegt für Zeit und Ewigkeit und er hat nichts mehr zu melden. Und wir leben, Herr, jetzt nicht hier in dieser Welt, sondern wir leben in deiner Welt. Was der Körper durchmacht, was unser Leben durchmacht, was unsere Finanzen, was unsere Gesundheit durchmacht, was unsere Zukunft durchmacht, egal was es ist, wir wissen, wir sind in dir geborgen, Jesus Christus. Und wir sind in dir verborgen. Und unser Leben ist mit Gott in Christus Jesus verborgen. Halleluja. Ich lobe und ich danke dir für Karfreitag, dieser herrliche Tag. Jesus, dieser Hügel Golgatha, dieses altraue Kreuz, ein Stück für Hohn und Spott in dieser Welt, für uns ein Siegeszeichen. Und unter diesem Zeichen werden wir siegen. Es ist das Zeichen des Heils, das Zeichen der Erlösung, das Zeichen der Befreiung. Halleluja, Halleluja. Ich segne alle Kinder Gottes, die heute Morgen mit uns auch einfach sich beteiligen an den Sieg Jesu Christi und glauben, dass Jesus der Herr ist, aller Herren, König, aller Könige. Amen. Praise God.